Heute geht es viel um Feminismus und Geburtshilfe. Petra Unger ist meine Interviewpartnerin. Sie ist, mal schauen, was da alles auf der Website steht, Master of Arts für Gender Studies und feministische Forschung, akademische Referentin für feministische Bildung und Politik, Begründerin der Wiener Frauenspaziergänge, was ich persönlich am spannendsten finde, Kunst- und Kulturvermittlerin. Am besten schaust du die Website selber an unter www.petra-unger.at. Die sowie auch das im Interview erwähnte Buch stelle ich dir auch in die Shownotes. Petra erzählt mir über die Geschichte des Hebammenberufs in Wien, die Hebammenausbildung, das Findelhaus im 9. Bezirk, warum Hebammen bei Feministinnen so beliebt sind, ob es feministische Hebammen braucht und ob Kinderkriegen heute überhaupt noch feministisch ist. Es wird politisch, logischerweise.
Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner.
Petra, wir haben uns ja bei dieser Podiumsdiskussion kennengelernt, bei der Filmvorführung in Wien. Mhm. Da habe ich dir mit Bewunderung zugehört und war gleich sehr gefesselt von dem, was du da erzählt hast und bin sehr froh, dass du heute mit mir im Podcast ein bisschen plauderst über Frauengeschichte und Geburtshilfe. Mhm. Du weißt ja, ich bin Hausgeburtshebamme und ich habe mich schon sehr früh beschäftigt, auch mit dem Hebammenberuf und auch mit der Geschichte des Hebammenberufs. Und da gibt es ja sehr viel, weil die Hebammerei ist ja eine der ältesten Dienstleistungen in unserer Menschheitsgeschichte. Mich würde interessieren, ob du irgendwas über den Hebammenberuf geschichtlich weißt. Mich würde natürlich im Speziellen interessieren, der Hebammenberuf hier in Wien. Du bist ja sehr fokussiert auf die Frauengeschichte auch hier in Wien. Mit deinen Spaziergängen, die du hier auch anbietest. Also vielleicht weißt du da was Spezifischeres für hier, weil ich habe eigentlich nur gefunden in der Literatur, so deutschsprachiger Raum, findet man viel in der Schweiz und in Deutschland, aber recht wenig eigentlich über Österreich.
Genau.
Und das würde mich einfach interessieren, ob du da was über die Geschichte der Geburtshilfe in Österreich oder noch genauer in Wien weißt.
Also ganz allgemein kann ich einmal sagen, ich habe selbst versucht, eine Hausgeburt zu machen. Die hat allerdings zu lange gedauert und ich musste dann ins Krankenhaus, war aber in sehr guter Betreuung einer Hebamme und würde das jeder Frau heute empfehlen, weil die Vorbetreuung währenddessen und die Nachbetreuung einfach eine ganz andere ist. Ich habe immer wieder natürlich Erzählungen von anderen Frauen gehört und das wäre für mich überhaupt nicht machbar gewesen. Ich muss aber auch sagen, dass ich damals in die Semmelweis-Klinik gekommen bin, die noch unter dem Einfluss des Arztes war, der sich da intensiv dafür eingesetzt hat, dass es den Frauen gut geht während der Geburt. Jetzt hilf mir schnell mit dem Namen. Genau, mit dem Herrn Rockenschaub. Ja. Also ich war in der Semmelweis-Klinik und hatte den Eindruck, das ist noch in der Tradition des Herrn Rockenschaub. Mhm. Also es ist mir sehr gut dort gegangen, aber es war Krankenhausbetrieb und ich bin sofort am nächsten Tag wieder rausgegangen, weil ich mich sehr schnell vom alltäglichen Krankenhausbetrieb überfahren und nicht wahrgenommen gefühlt habe. Und das konnte ich, weil ich eine eigene Hebamme hatte. Mhm.
Die dich nachbetreut
hat. Die mich nachbetreut hat und das war ungeheuer hilfreich, weil wir werden ja nicht geboren mit dem Basiswissen, wie ist eine Geburt, wie versorge ich einen frisch geborenen Säugling. Das müssen wir alles lernen. Wir brauchen Unterstützung und wir haben nicht mehr wie in sehr viel früheren Zeiten die Nachbarin, die Mutter, die Tante, die dieses Wissen weitergibt.
Oder selbst mal Geburten auch erlebt, gell? Ich sage
oder selbst dabei Frauen. Gewesen bei genau. Einer Geburt von einer Freundin. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, dass wir gegenseitig
oder von Geschwisterkindern. Ja. In der Zeit, wo Hausgeburtshilfe einfach noch der Standard war, war man ja meistens als Geschwisterkind mal zumindest dabei.
Genau.
Und dann hat man irgendwie schon ein bisschen ein Bild gehabt von Geburt. Das fällt ja jetzt auch alles weg. Also die meisten Frauen, die Kinder kriegen, haben noch nie vorher eine Geburt gesehen oder begleitet oder beobachtet.
So ist es, genau. Also in diesem Sinne war ich über meine Entscheidung wahnsinnig froh. Und es haben auch meine engsten Freundinnen damals Hausgeburten gemacht oder sind ins Geburtshaus Nussdorf gegangen oder waren im Burgenland im Geburtshaus. Aber ich stelle heute fest, das war offensichtlich eine ganz kleine Gruppe von Frauen, die sich das getraut hat, die das machen wollte, die davon überzeugt war, dass das besser ist als die große Institution Krankenhaus. Ich dachte damals so, ab jetzt werden alle Frauen nur mehr zu Hause gebären, weil das ist so toll, mit einer Hebamme zu arbeiten. Und ich habe mich auch sicher gefühlt, weil wir haben uns ja gleichzeitig in einem Krankenhaus angemeldet für den Fall, dass was ist. Ich bin sehr schnell ins Krankenhaus gekommen, trotz tiefstem Winter, und die Hebamme hat mich auch gut, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, verteidigt den Sanitätern gegenüber, die gesagt haben, wieso sind die immer noch daheim? Also die haben sie nicht als Hebamme erkannt und die hat dann ganz trocken gesagt, ich bin die Hebamme und sie bringen die Dame jetzt ins Krankenhaus, wir machen das jetzt. Ich habe mich keine Sekunde bedrängt oder geängstigt gefühlt und ich war dann sehr wohl froh, dass ich nachher im Krankenhaus war, weil ich habe die ärztliche Unterstützung ganz am Ende tatsächlich gebraucht. Ja. Also diese Kombination war wunderbar und das wäre eigentlich der Idealfall, finde ich.
Ja.
Und ich habe mich jetzt aus meinen beruflichen Gründen damit beschäftigt, weil ich einen Stadtspaziergang über den 9. Bezirk zur Frauengeschichte im 9. Bezirk gemacht habe. Dort ist Medizingeschichte sehr präsent, weil das alte AKH, das neue AKH, das Hygieneinstitut, wo viele Vorlesungsräume und Orte nach Frauen benannt sind, nach den ersten Medizinerinnen, weil die erste Ärztin, die jemals eine Praxis hatte, Gabriele Possana Ehrenthal, in der Alserstraße ihre Ordination hatte und weil das Hebammenzentrum im 9. ist. Und mein Wissen speist sich jetzt einerseits aus der Literatur, die ich gelesen habe, dazu und andererseits aus Interviews mit den Gründerinnen bzw. dort tätigen Frauen. Und die wird ja eher im Begriff sein, die Ricky Pleuel. Aus ihrem profunden Wissen habe ich sehr viel mitgenommen. Also das Interview mit ihr und einer ihrer Mitarbeiterinnen war enorm augenöffnend. Von der Geschichte her ist es tatsächlich so, und ich habe es jetzt wieder nachgelesen in dem Katalog über das Findelhaus in unmittelbarer Nähe des Allgemeinen Krankenhauses, ist es tatsächlich so, dass es wenig Unterlagen über Hebammen in Wien gibt. Das, was wir haben, sind Dinge, die eben an offiziellen Stellen aufgetaucht sind. Und wir haben einen Namen, das ist die Elisabeth Heidi, 1644, die als erste Frau an der Universität sich sozusagen prüfen ließ. Und die Erzählung war, dass man ihr vorgeworfen hat, sie wüsste nicht, was sie tue und sie sei Kurpfuscherin. Und sie wollte sich quasi in ihrer Kompetenz bestätigen lassen, hat sich an die Universität gewandt und hat gesagt, sie weiß, was sie tut und sie möchte jetzt ein Zertifikat bekommen. Und das ist ungefähr die Zeit 17. Jahrhundert. Wenig später ist Kaiserin Maria Therese an der Macht, darauf folgend Josef II. Und da hat sich auch der Umgang mit Gebären, mit der Betreuung von alleinerziehenden Müttern oder auch Dienstbotinnen später dann im 19. Jahrhundert sehr stark verändert. Und es haben sich auch die Lebensformen verändert. Und das hat natürlich auch das Gebären der Frauen ganz stark verändert. Also das heißt, wir haben am Land, wie wir es ja kennen, Nachbarschaftshilfe, wir haben kräuterkundige Frauen über die Jahrhunderte. Es gibt immer wieder Notizen von der Antike bis hierher von Frauen, die eben verschiedene Griffe kennen, die Griffe entwickelt haben, die medizinisch sehr fortschrittlich waren. Was mich heute in der Lektüre in der Früh, was ich sehr spannend gefunden habe, war die Tatsache, dass es Hebammen gab, die sehr viel Alltagswissen, Erfahrungswissen, das mündlich weitergegeben wurde, hatten. Und dass dann die Mediziner, als sie die Hebammerei, die Geburtshilfe für sich entdeckt haben, dann sozusagen dieses Wissen, ich nenne es jetzt mal so, abgezockt haben und aufgeschrieben haben. Und damit sind sie dann als Experten dagestanden, obwohl sie das Wissen von den Hebammen hatten und ganz sicher nicht selbst erworben hatten. Also dieses Erfahrungswissen und Lebenswissen ist meiner Ansicht nach ganz generell immer wieder ein Wissen, das unterschätzt wird, das durch die Akademisierung der Gesellschaft sogar abgewertet wird und das eine beständige Auseinandersetzung ist zwischen der offiziellen, immer beweisbaren, immer wiederholbaren Medizin, den naturwissenschaftlichen Ansprüchen und eine interessante Entwicklung, historisch gesehen, wie Frauen, die sich das Wissen mündlich weitergegeben haben, wie es ja oft und lange war und wie es auch heute in vielen Bevölkerungsgruppen weltweit ist, dass das Wissen einfach von durch Tun weitergegeben wird und durch Erzählen und nicht aufgeschrieben wird, also außerhalb der Schriftkultur auch noch ein Wissen existiert. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass das Wissen um Verhütung, um Schwangerschaftsabbruch, um Geburt, immer ein heiß umstrittenes war und dass die katholische Kirche eine ganz negative Wirkung in diesem Zusammenhang hat. Sowohl in der Praxis als auch in den gesetzlichen Regelungen. Und nachdem wir 650 Jahre Habsburger eng verknüpft mit katholischer Kirche hatten, hat sich das auch auf die Geschichte der Hebammen ausgewirkt. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum wir so wenig historische Daten, Fakten, Zahlen haben zu dem Beruf. Vielleicht gibt es ja auch Forschungen dazu, die ich nicht kenne. Das kann ja durchaus sein.
In Deutschland und in der Schweiz, da gibt es relativ viel zur Hebammengeschichte.
Auch Frankreich, wie ich gehört habe.
Frankreich, genau.
Da gibt es auch eigene Bücher von Hebammen.
Und ja,
das fehlt bei uns. uns offensichtlich. Genau.
Ja, da habe ich auch das Gefühl, dass in den Ausbildungsstätten wieder mehr zurückgegangen wird auf Lehrbücher, die auch von Hebammen sind und nicht nur von Ärzten geschrieben sind. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bei uns in Österreich schon, also ich glaube, es ist gerade bei uns ein bisschen eine Mischform, dass man halt die ärztlichen Lehrbücher und die Hebammenlehrbücher beide heranzieht. Aber der Trend soll schon wieder eher dorthin gehen, dass die Hebammen wieder von Hebammen unterrichtet werden. Mhm. Aber natürlich weit nicht in allen Fächern, ist ja klar.
Aber diese Entwicklung, also das weiß ich aus meinen Recherchen, dieser grundsätzliche Paradigmenwechsel, dass es nicht mehr mündlich weitergegeben wird, sondern von Ärzten entschieden wird, was für ein Wissen weitergegeben werden darf, was prüfungsrelevant ist, das ist schon spätestens zur Zeit von Van Swieten und Kaiserin Maria Theresia reglementiert worden. Und dass die Hebammen dann ihre Prüfungen nicht selber abnehmen dürfen, sondern vor Ärzten abnehmen lassen müssen und Ärzte entscheiden, was jetzt da tatsächlich Standard ist, das ist schon aus der Zeit des 18. Jahrhunderts. Und diese Zeit hat wirklich einen großen Wechsel in der Wahrnehmung gebracht, weil wir politisch einen aufgeklärten Absolutismus hatten. Der aufgeklärte Absolutismus hat unter anderem die Idee gehabt, je größer die Bevölkerung, umso mächtiger der Kaiser oder die Kaiserin. Das heißt, es ist darum gegangen, jedes Leben um jeden Preis zur Welt zu bringen und zu retten, unter Anführungszeichen.
Das ist auch die Hebammen sehr wichtig in dieser Zeit.
Genau. Und das ist die Zeit, in der Kaiserin Maria Theresia den Schwangerschaftsabbruch unter Todesstrafe und dann schweren Kerker stellt. Das ist die Zeit wenig später, in der Josef II. Ein Findelhaus gründet. Das ist auch die Zeit, in der ein Diskurs unter Männern entsteht über Kindesmord, weil Schwangerschaftsabbruch war ja nicht gemeint, das Unterbrechen der Schwangerschaft durch einen Eingriff, sondern war ja sehr häufig der Kindesmord. Deswegen hat es ja auch Engelmacherin geheißen, der Beruf. Also Beruf unter Anführungszeichen oder der Vorwurf und die Behauptung. Gesellschaftlich gehen auch alle möglichen anderen Dinge einher, also Rassismus oder Feindlichkeit zwischen unterschiedlichen Religionen. Es durften keine Jüdinnen Hebammen sein, auch Protestantinnen hatten Schwierigkeiten da Zugang, weil es der katholischen Kirche darum ging, möglichst viele Seelen zu sammeln. Und wenn die dann sterben bei einer Fehlgeburt oder durch eine schwierige Geburt oder warum auch immer, dann sollten sie wenigstens getauft sein. Und das konnten nur die katholischen Hebammen. Das war nur denen erlaubt, nach bestimmten Ritualen und Riten. Und das hat eben zu so absurden Auswüchsen geführt, dass Weihwasser eingeführt wurde bei den Frauen. Das Wasser war nicht das sauberste. Es gab Infektionen. Also das weißt du ja als Hebamme sicher auch, diese Geschichten. Oder auch die Sorge, wie bekomme ich ein Kind rechtzeitig raus? Und dann alle möglichen eigentümlichen Erfindungen und mechanischen Geräte, wie das Kind rausgebracht wird. Mit Gewalt und ohne Gewalt. Wobei ich jetzt schon auch mit Gynäkologen, mit Männern darüber gesprochen habe, die mir schon auch deutlich gemacht haben, dass die Ärzte sehr wohl verzweifelt waren, wenn sie gesehen haben, da stirbt die Frau oder da stirbt das Kind. Also sehr wohl die Lebensrettung im Vordergrund war und jetzt auf keinen Fall negative Auswirkungen haben wollten, aber halt alles probiert haben und oft gescheitert sind oder eben gemerkt haben, das geht ja gar nicht mit der Zange oder... Ja, also das ist ja mal so meine Erkenntnis aus dem 18., 19. Jahrhundert. Möglichst viele Kinder müssen auf die Welt kommen, müssen entweder der Kirche oder dem Militär zugeführt werden. Und je mehr Bürgerinnen und Bürger, desto besseres Steueraufkommen, desto mehr Arbeiterinnen und Arbeiter. Das sind die Gedanken, die dahinter standen.
Magst du ein bisschen mehr noch zu diesem Findelhaus in Wien erzählen? Das hat mich damals bei der Podiumsdiskussion, hast du das auch schon angesprochen, das hat mich sehr fasziniert, weil ich darüber eigentlich noch gar nicht viel weiß.
Also es gab eine ausgezeichnete Ausstellung vor kurzem während der Covid-Zeit mit diesem wahnsinnig guten Katalog vor Schand und Not gerettet, Findelhaus, Gebäranstalt und die Matriken in der Alser Vorstadt. Das hat eine junge Historikerin, die Anna Jungmeier, gemeinsam mit der Maria Ettel zusammengestellt und auch einen unglaublich interessanten Katalog herausgegeben. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein Gebäude auf der Alserstraße, das es heute nicht mehr gibt. Also dort, wo heute der Fünfer durchfährt, gab es diesen Straßenzug nicht. Da war dieses Gebäude. Ein nach hinten springender einfacher Bau und das war sozusagen das Findelhaus. Damals hat schon begonnen, dass es so etwas wie eine Migration vom Land in die Stadt gibt. Es gab sehr viele Dienstbotinnen, es gab berufstätige Frauen. Und dadurch, dass sie in die Stadt gezogen sind, haben sie oft das soziale Netzwerk, das sie am Land hatten, verloren. Also die Nachbarinnen, die Mütter, die Tanten, die Großmütter. Und wenn sie dann schwanger waren, haben sie das Problem gehabt, wo sollen sie ihr Kind gebären. Haben in sehr beengten Räumlichkeiten gewohnt und das hat sich bis herauf in die Jahrhundertwende, also um 1900, noch gezeigt, dass die Frauen in der Zimmerküche, Wohnung, die überbelegt war, mit Chlor am Gang, mit Wasser am Gang, dort die Kinder bekommen haben. Mhm. Und es gab unterschiedliche Initiativen, eben ins Gebär- und Findelhaus gehen. Oder im 10. Bezirk gibt es zum Beispiel aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus eine Tagesklinik, die Lucina geheißen hat, nach der Göttin aus der römischen Antike, die den Frauen bei der Geburt beisteht. Und diese Lucina-Klinik ist dann eben dazu da gewesen, dass die Frauen während der Geburt dort betreut werden und dann mit dem Kind nach Hause gehen und das nicht zu Hause in der Zimmer-Küche-Wohnung ablaufen muss. Also bei aller Überlegung, einen möglichst großen Staat, viele Soldaten und viele Kirchenmitglieder zu haben, war schon auch die Lebensrettung ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und das war ja nicht selbstverständlich. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal, die Überlebenschancen von Neugeborenen waren schlecht. Also da muss man schon auch sagen, das hatte durchaus auch ethische Gründe, warum man wirklich wollte, dass die überleben, nicht nur politische. Ja, und dann gab es eine große Diskussion, dass also einerseits die Frauen werden verdächtigt, ungewollte Kinder als Säuglinge umzubringen. Da gibt es ja auch diese interessante Geschichte von Ödön von Horváth, die Geschichten aus dem Wienerwald, da kommt es vor, wie ein Kind der kalten Luft ausgesetzt wird und dann leider an einer Lungenentzündung stirbt. Ja. Und dann gab es eben die Behauptung, die Frauen würden sich absichtlich auf die Kinder drauflegen, was ja nicht stimmt. Oder sie mit einem Polster ersticken. Deswegen gab es auch immer wieder ein Verbot, die miteinander ins Bett zu legen. Also solche Verdächtigungen gab es. Und dann war eben die Überlegung, aus einem aufklärerischen, aber auch politischen Moment heraus ein Findelhaus zu machen, wo Frauen erstens gebären können, kostenlos gebären können, wo sie die Kinder zur Adoption freigeben können, wo die Kinder in Pflegefamilien kommen. Und die Pflegefamilien wiederum waren Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die wenig Einkommen hatten und für die das ein Zusatzeinkommen war, die Kinder zu übernehmen. Verbunden damit war, dass sehr viele Kinder gestorben sind, weil sie eben nicht gestillt worden sind ein, zwei Jahre. Das war ja eine Überlebensgarantie für viele Kinder, gestillt zu werden. Jetzt sind die abgegeben worden, weggegeben worden und die Kinder haben Milch bekommen, die sie nicht vertragen haben. Das heißt, die Sterberate im Findelhaus war enorm hoch und sie haben eigentlich das Gegenteil erreicht. Es haben nicht besonders viele Kinder überlebt und es haben fast gar keine Kinder überlebt. Und das war auch so, war jetzt bedingt einerseits durch die Transporte, also Kinder zu den Pflegefamilien, wobei das auch schon sehr alt ist. Also es hat es vorher schon gegeben. Ab dem Mittelalter gibt es zum Beispiel in der adeligen Gesellschaft den Diskurs, dass Stillen die Schönheit der Frauen und der Brüste beeinträchtigt und dass die Frauen ihre Kinder weitergeben sollen an Ammen. Also eine Frau soll nicht ihr Kind selbst stillen müssen, das soll weitergegeben werden an Ammen. Und das Ammenwesen war ja auch hochproblematisch. Ja? Wenn die Frauen, die selber gerade Kinder haben, die haben entweder ihr eigenes Kind gestillt, weil sie es geliebt haben und wollten, oder sie haben das Kind, das sie gegen Geld bekommen haben, um mit dem Geld die anderen Kinder zu ernähren. Und oft war dann das eigene, der eigene Säugling unterernährt und ist gestorben. Aber die schon größeren konnte man mit dieser Tätigkeit der Amme am Leben erhalten. Und es gab auch immer wiederkehrende Diskussionen um das Ammenwesen. Und gerade im 19. Jahrhundert ist es dann abgeschafft worden, weil plötzlich mit den ganzen medizinhistorischen Entwicklungen auch klar war, dass die Muttermilch das Sinnvollste wäre, dass länger stillen das Leben rettet, dass das auch wichtig ist für die Kinder. Die Kindheit wird ja erst in der Zeit erfunden. Die Kinder sind nicht irgendwelche zukünftigen Arbeitskräfte oder kleine Erwachsene, sondern bekommen auch eine eigene Lebenszeit zugestanden, die sie prägt und in der sie groß werden können. Also alles das fließt in die Diskurse, in die Gespräche, in die Politiken ein. Wer stillt die Kinder? Wer versorgt sie? Was ist mit den armen Kindern? Was ist mit den reichen Kindern? Was ist mit den ungewollten Kindern? Wie kann ich mir ein Zusatzeinkommen verschaffen, wenn ich noch Kinder aufnehme? Und es war ja so, dass dann die Pflegefamilien einen Ausweis bekommen haben, Geld bekommen haben und weil sie regelmäßig Geldzahlungen nach Josef II. Im Findelhaus bekommen haben, galt das sogar als Kreditsicherung. Also wenn ich einen Kredit aufnehmen wollte und eine Pflegemutter und ein Pflegevater war, dann war klar, die hat ein regelmäßiges Einkommen über ihre Pflege und kann sich da Geld leihen.
Wow.
Ja. Und die andere Seite ist aber, dass viele eben aus Geldnot und nicht aus Zuwendung die Kinder aufgenommen haben, dass die Kinder sehr misshandelt wurden, dass die Kinder als Arbeitskräftesbillige, sobald sie irgendwas tun konnten, ausgebeutet wurden. Und das war mit ein Grund, warum die Todesrate bei den Pflegefamilien auch so hoch war. Also die Idee war schon, Leben zu retten, aber es, so wie es organisiert war, nämlich mit viel zu wenig Personal, mit viel zu wenig Konzept dahinter, mit viel zu vielen Frauen, die Kinder gebären wollen und müssen, das war eben das Problematische. Mhm. Der nächste Punkt ist, dass man auch gesagt hat, die Frauen können umsonst gebären, aber sie sollen sich den auszubildenden Medizinern zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann haben wir das Phänomen, dass im AKH, Ausbildung von Medizinern, an der unglaublichen Fülle von Frauen, die da gekommen sind, ins Gebärhaus gemacht wurden. Und dann haben wir eben diese dramatische Geschichte, dass die Medizinstudenten, ohne sich die Hände zu desinfizieren, aus der Anatomie gekommen sind, mit Leichengift die Frauen infiziert haben und mit Kindbettfieber dann die Todesraten enorm hoch waren. Und das ist Ignaz Semmelweis aufgefallen, dass dort, wo die Hebammen ohne Ärzte arbeiten, es fast keine Todesrate gibt. Dort, wo die Medizinstudenten und Ärzte eingreifen, eine sehr hohe Todesrate ist. Mhm. Also das ist ja eher eine sehr bekannte Geschichte.
Das ist die bekannte Geschichte.
Und genau. Das Gebärhaus hatte außerdem noch die Möglichkeit der anonymen Geburt, weil es gab immer noch bürgerliche und adelige Frauen, die ungewollte Kinder aus Seitensprüngen hatten oder aus anderen vorehelichen Beziehungen. Mhm. Und die mussten die Kinder irgendwie oder wollten die Kinder abgeben. Mhm. Und haben sie entweder ins Kloster gebracht oder eben ins Gebärhaus. Und dort konnten sie auch mit einer Maske anreisen und völlig anonym das Kind gebären und zur Adoption freigeben. Mhm. Also es war ein Stück weit sowas wie die Vorform der Babyklappe oder der anonymen Geburt.
Der anonymen Geburt, die es ja heute auch noch gibt.
Genau. Mhm.
Genau. Ich habe einmal eine Frau betreut als Hebammenstudentin bei einer anonymen Geburt, fünftes Kind. Und der Mann wusste nichts von der Schwangerschaft, weil der nicht der Vater war. Und der hat das Kind dann dagelassen. Auch spannend.
Also die Dienstmädchen hatten noch einen ziemlichen Stress und es gab um 1900 sehr viele Dienstmädchen. Also das ist noch die nächste Dimension von Frauen, die große Schwierigkeiten haben oder die Frage haben, wo kriege ich mein Kind zur Welt, weil Dienstmädchen in Sklavenform beschäftigt waren um 1900. Mhm. Es gab 90.000 Dienstmädchen um 1900 in Wien, also enorm viele. Die hatten so gut wie überhaupt keine Rechte. Sie hatten oft nicht einmal ein eigenes Bett oder ein eigenes Zimmer, waren der Willkür der Hausdame ausgesetzt und der Übergriffe durch Hausherr und dessen Söhne und hatten kaum ein Recht, nach Hause zu fahren, ihre Eltern zu besuchen, ihre eigenen Dinge zu erledigen, geschweige denn eine eigene Beziehung zu führen und dann ihre Kinder großzuziehen. Mhm. Und wenn ein Dienstmädchen schwanger wurde, ist es sofort entlassen worden. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land. Also das hat auch die Mägde betroffen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die unehelichen Kinder. Mhm. Die waren stark stigmatisiert. Also alles, was außerhalb der katholischen Norm Kinder hervorgebracht hat, Seitensprünge, voreheliche Beziehungen etc. etc., das hat dazu geführt, dass die Frauen gekündigt wurden, dass extreme Armut, extreme Willkür, soziale Ausgrenzung in den Dörfern, weil es durften ja nur eheliche Kinder zur Welt kommen.
Mhm. Wobei die Väter dieser Kinder von den Dienstmädchen ja wahrscheinlich die Hausherren selbst waren, oder?
Oder eben tatsächlich eine Beziehung, die diese Frau hatte. Oder, aber es gab ja lange Zeit auch extreme Hürden, um eine Ehe schließen zu können. Also der Mann musste nachweisen, dass er seinen Militärdienst abgeleistet hat, dass er eine Wohnung finanzieren kann, dass er gebeichtet hat, dass er katholischer Zugehörigkeit ist, dass der Vater einverstanden ist und dass der Priester einverstanden ist. Und nur wenn man das alles erfüllt hatte, und noch ein Heimatrecht, also Zugewanderte haben ja dann noch einmal eine andere Dimension an Schwierigkeiten gehabt. Erst wenn das alles erfüllt war, konnten die Menschen heiraten. Das heißt, es war durch die Politik waren viele unehelich gemacht worden. Die hätten nicht gern geheiratet, ganz normal.
Okay.
Konnten aber nicht, weil sie diese vielen Maßnahmen nicht erfüllt haben. Weil der Antisemitismus eingelagert ist in eine katholische Herrschaft, gab es ja auch sehr viele Jüdinnen und Juden, deren Ehen nicht anerkannt wurden. Also eine mosaische Ehe war nicht anerkannt und dann galten die auch als unehelich, obwohl sie geheiratet hatten nach ihrem eigenen Ritus. Und uneheliche Frauen waren enorm Stigmatisierung, Misshandlung, Ausgrenzung ausgesetzt. Das war eine Schande, ein uneheliches Kind geboren zu haben, aus welchem Grund auch immer. Und das führt auch dazu, dass eben Frauen extrem schwierige Situationen hatten. Und das war oft auch dann der einzige Grund, obwohl man wusste, dass es den Kindern nicht gut geht, dass es keine idealen Bedingungen im Findelhaus und im Gebärhaus sind. Aber es war immer noch besser, als in der Dienstwohnung oder in der Zimmerküche-Wohnung Kinder zu bekommen. Also das sind alles so die Hintergründe, die da mitspielen. Und ich denke, es gab dann natürlich nach und nach Unterstützung, Nachbarschaftshilfe, weil die Frauen haben sich ja trotzdem geholfen. Also auch im Zinshaus hilft man sie. Ja, man kennt sich irgendwann und die Frauen helfen sich natürlich. Aber das sind Geschichten, die sind eben nicht aufgezeichnet oder wenig aufgezeichnet.
Ja. Und wie ging es dann weiter?
Mit Auf und Ab, muss man sagen. Also mit Anerkennung des Hebammenberufs durch die medizinische Fakultät, also Kurse und Ausbildungen. Und
dann hat staatlich man geprüft.
Staatlich Hebammen, geprüft, genau.
Traditionell.
Genau, staatlich geprüfte Hebammen. Wie es am Land war, das muss man sich nochmal im Speziellen anschauen, da bin ich nicht informiert, wie dort die Regelungen waren, ob die genauso waren wie in der Stadt, direkt in unmittelbarer Nähe der medizinischen Fakultät.
Ja, hat sicher länger gedauert, bis die dann...
Hat aber auch immer wieder natürlich Freiheit bedeutet und alles kann man auch nicht kontrollieren. Also es wird auch innerhalb der Stadt einiges an Hebammenleistungen gegeben haben, die man nicht kontrollieren hat können. Also die Frauen sind ja immer trotzdem auch widerständig, schauen, dass es ihnen trotzdem gut geht, dass sie trotzdem die Dinge machen. Ich sage dann immer so salopp, die Frauen sind ja nicht blöd. Mhm. Ja? Also die gehen ja trotzdem damit um. Was mich auch in meiner Recherche sehr überrascht hat, ist, dass wir ja als Feministinnen sehr dazu tendieren, Hebammen zu idealisieren.
Tatsächlich?
Ja. Weiß ich gar nicht. Also dieses Kräuterwissen, sie wurden als Hexen verbrannt während der Hexenverbrennung, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht so viele Hexenverbrennungen gab, wie man gemeinhin behauptet hat, schon gar nicht in Österreich und in Wien. Aber es gab einige und da waren durchaus die eine oder andere Hebamme dabei. Mhm. Aufgrund ihres Kräuterkundigwissens, weil sie Verhütung konnte, weil sie Abtreibung konnte, weil sie Geburtsbetreuung konnte. Was mich da überrascht hat, ist, dass Hebammen mitunter sehr autoritär mit den Frauen umgegangen sind, gerade mit den Unehelichen. Also, dass es durchaus vorgekommen ist, noch in den 50er oder 60er Jahren, erstens, dass die Frauen keinen eigenen Raum hatten, in dem sie gebären konnten im Krankenhaus, dass mehrere nebeneinander Wehen hatten und miteinander im sogenannten Kreissaal, nur abgetrennt durch Paravents. Das davor war ja sitzt so. Dann eine Hebamme strickend Wort und schimpft und sagt, was schreist so? Beim Kindermachen hast du auch Spaß gehabt, jetzt
mach kein Theater. Das gibt's auch heute noch.
Also diese Übergriffe, die verbalen, auch die körperlichen Übergriffe, sind jetzt nicht nur ein Phänomen der Männer und der Ärzte, sondern können auch ein Hebammenphänomen sein.
Ja.
Und das, glaube ich, blendet man im feministischen Diskurs ab und zu aus.
Mhm. Ja,
da muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Dann diese Erfahrung, dass jede Frau, weil es eben besser in den Krankenhausablauf hineinpasst, einen Einlauf kriegt, der Schambereich rasiert wird, geschnitten wird. Also all diese Dinge haben wir durch die Frauenbewegung der 60er, 70er, 80er Jahre schon erfahren. Und es gab ja sowas wie eine Frauenmedizinbewegung, eine Frauengesundheitsbewegung mit dem berühmten Buch »Mein Körper, mein Leben«, wo Gynäkologinnen, Hebammen, auch wieder kräuterkundige Frauen, die die traditionelle europäische Medizin oder die traditionelle chinesische Medizin kannten, ihr Wissen an Frauen weitergegeben haben und gesagt haben, ihr müsst nicht nur, also es gibt Wissen abseits der Krankenhausmedizin, abseits der etablierten Mediziner und Medizinerinnen, und das stellen wir euch zur Verfügung und traut euch, euren Körper selbst kennenzulernen und eurem Körper zu vertrauen. Und da bin ich zum Beispiel ein Kind dieser Frauenbewegung, weil das habe ich alles mitbekommen. Und das hat mir auch den Mut gegeben, mit einer Hebamme zu arbeiten und mit einer Hebamme mein Kind zu bekommen, auch auf meinen eigenen Körper zu vertrauen.
Mhm.
Also diese Ermutigung, dein Körper ist okay, dein Körper ist nicht schmutzig, Kinder bekommen ist ein natürlicher Prozess, den du selber kannst. Du hast viel Kraft, du schaffst das, da brauchst du jetzt nicht 100.000 Geräte dazu, da brauchst du nicht 20.000 Beratungsstunden, damit du das kannst, du kannst das. Und wir geben dir schon ein Basiswissen mit, also natürlich habe ich auch Geburtsvorbereitungskurse gemacht und das war gut, aber dieses Grundvertrauen in den eigenen Körper, und das hat mir auch die Ricky Bleuel bestätigt, das geht immer wieder auch verloren.
Ja.
Und das ist eine ständige Entmutigung der Frauen, sie klein machen, das hat ja patriarchal Jahrtausende Tradition. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das ist falsch, was du denkst, falsch, was du fühlst.
Mhm.
Also diese Zurichtungen, die haben wir ja alle in irgendeiner Form erlebt. Und in diesem Sinne bin ich der Meinung, es braucht feministische Hebammen, Es braucht eine starke Frauenbewegung, die die Frauen stärkt und ihnen den Mut gibt, diese Entscheidungen zu treffen. Bei gleichzeitigem, und das möchte ich schon noch unterstreichen, bei gleichzeitigem Vertrauen in die Medizin, weil es gibt tatsächlich Situationen, da brauchen wir Ärzte und Ärztinnen, da brauchen wir medizinisches Wissen, da brauchen wir einen Eingriff und brauchen einen Kaiserschnitt. Mhm. Also wenn das jetzt in die andere Richtung ausschlägt, dass die Frauen so selbstbewusst sind, dass sie der Ärztin nicht mehr glauben, wenn die sagt, das Kind stirbt, wenn wir jetzt nicht sofort einen Kaiserschnitt machen, dann sterben die Kinder. Und das halte ich auch für unsinnig.
Ja, das Problem ist, dass das halt oft missbraucht wird im Kreißsaal.
Ja, ja.
Das ist halt oft, wenn die Frauen nicht kooperieren, wie es so schön heißt, dieser Satz mit, sie gefährden die Gesundheit ihres Kindes, halt sehr oft missbraucht wird, um die Frauen einfach dazu zu bringen, mitzumachen. Und dass sich das natürlich schon rumspricht, auch bei den Frauen.
Genau.
Und dann der Satz auch nicht mehr ernst genommen wird.
Genau.
Und dann auch nicht mehr ernst genommen wird, wenn er wirklich ernst gemeint ist. Und dann haben wir diese Gefahr.
Genau.
Also das ist, glaube ich, einfach auch diese...
Die Wechselwirkung.
Diese Wechselwirkung und die Krux, in der wir jetzt gerade uns befinden, dass diese Sätze einfach wirklich oft missbraucht werden.
Mhm.
Ja, und dass die Frauen, so wie du sagst, nicht deppert sind und das sehr wohl wissen und dann eben das nicht mehr ernst nehmen.
Oder eben auch zu Recht misstrauisch sind, weil sie wollen nicht einfach geschnitten werden, einfach so, weil es besser in den Krankenhausablauf passt.
Ja? Genau.
Und das, denke ich, da würde ich jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich bin auch der Meinung, dass Mediziner und Medizinerinnen feministische Gesundheitsinformationen brauchen. Also einen feministischen Zugang zu Körperbildern, zu Frauenbild, zu Männerbild, dass sie das zu reflektieren haben.
Ja. Das sind wir aber weit
also das Gendermedizin jetzt auf der einen Seite, das wird ja jetzt immer mehr, zu schauen, wie wirken Medikamente auf Frauenkörper, auf Männerkörper, welche Krankheiten haben vermehrt Frauen, vermehrt Männer durch die hormonelle Situation. Aber ich denke, es braucht auch den feministischen, und feministisch verstehe ich jetzt hier als herrschaftskritischen Blick, auf die eigene Profession. Also wie begegne ich den Patientinnen, den Patienten, den Gebärenden auf Augenhöhe? Wie nehme ich sie wahr? Wie höre ich sie? Wie kommen wir in einen Austausch, der menschenwürdig ist, der demokratisch ist und der wertschätzend ist? Und das, denke ich, wäre etwas, was der Medizin sehr gut tun würde. Aber natürlich auch den Hebammen. Ja?
Mhm.
Also nur weil ich eine Hebammenausbildung habe, muss ich nicht zwingend ein feministisches Bewusstsein haben, muss ich nicht zwingend glauben, dass die Frau selber mitbestimmen kann. Also Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Demokratisierung der Verhältnisse, Kritik an den Machtverhältnissen und machtvollen Strukturen, das ist das, was Feminismus auszeichnet. Und in diesem Sinne bin ich der Meinung, es braucht immer wieder feministische Bildung und feministische Brillen, die aufgesetzt werden müssen.
Mhm. Ja? Was wir jetzt ein bisschen ausgespart haben, ist die Zeit der Hebammen während des Nationalsozialismus.
Mhm.
Weißt du da auch ein bisschen was über die Geschichte?
Naja, das ist eine sehr grauenhafte Geschichte.
Eine dunkle Seite der Hebammerei.
Ja, also es wird immer wieder ausgeblendet. Wir wissen ja und lernen ja immer wieder über den Nationalsozialismus vom Mutterkreuz. Also Frauen, die sehr viele Kinder bekommen, bekommen ein Mutterkreuz. Die Details sind dann wieder ein wenig bekannt. Nämlich die Tatsache, dass wenn die Mutter 15 Kinder hatte, aber der Vater ein Alkoholiker war, galten sie als asozial und haben auch kein Mutterkreuz bekommen.
Mhm.
Und das Mutterkreuz gab es nicht so lange, weil diese Auszeichnung war aus Metall und bald war Metall kriegswichtiges Material und damit gab es diese Auszeichnungen nur ganz kurz in Wirklichkeit. Und die andere Geschichte ist, dass die eine Gruppe der Frauen sollte möglichst viele Kinder bekommen, nämlich die sogenannte arische Frau, und die anderen sollten möglichst wenige Kinder bekommen. Und das ist etwas, was immer wieder ausgeblendet wird, nämlich die Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen, teilweise schon an Jugendlichen und Kindern.
Mhm.
Vor allem bei Roma und Sinti, vor allem bei Jüdinnen. Und auch die Tatsache, dass es Hebammen gab, die im Konzentrationslager Geburtshilfe geleistet haben. Und das sind besonders schockierende Erfahrungen und Ereignisse, weil die Kinder durch die Unterernährung und die Misshandlung der Frauen meistens zur Welt gekommen sind und sehr gesund ausgesehen haben, aber eigentlich aufgeschwemmt waren durch das viele Wasser und kaum waren sie auf der Welt, eigentlich kaum Überlebenschancen hatten. Also die Kinder sind sehr gesund aussehend zur Welt gekommen, das war aber eigentlich nur oberflächlich. Die kamen aber dann in eine Welt, in der Unterernährung, Folter und Misshandlung an der Tagesordnung war. Kälte, mangelnde Kleidung, Mütter, die zur Zwangsarbeit abgeholt wurden. Das heißt, die hatten kaum eine Chance zu überleben.
Mhm.
Wiewohl es trotzdem den einen oder anderen Kindern, die überlebt haben, wiewohl es den Frauen gelungen ist, so manche Kinder zu retten, indem sie alle zusammengeholfen haben.
Da gab es ja auch diese Geschichte von der Irena Sendler, eine Hebamme oder ich glaube Kinderkrankenschwester, die 2500 Kinder aus den jüdischen Ghettos über Koffer und Kisten hinausgeschmuggelt hat und somit deren Leben gerettet hat.
Aber umgekehrt, die weinenden, schreienden Mütter, die wussten, dass ihre Kinder sterben werden, unerträglich waren. Ja, und für die Frauen in der gesamten Umgebung eine enorme Belastung waren natürlich, für alle nämlich, ja, weil viele waren Mütter, viele hatten ihre Kinder dort und viele haben ganz genau gewusst, wo die Frau jetzt durchgeht. Und das ist natürlich eine extrem dramatische Auswirkung oder das Mitläuferinnentum der Hebammen, wobei man dazu sagen muss, im Konzentrationslager waren das oft selbst Häftlinge, die den Frauen als Hebammen beigestanden sind. Also das waren keine Nazi-Ärztinnen oder Hebammen. Bei den Abbrüchen ja. Bei der Zwangssterilisierung ja, und die hat man mit ganz brutalen Methoden gemacht. Also das war enorm schmerzhaft, das waren mit Folge die 13-jährige Roma-Mädchen, die daran gestorben sind. Also das waren grauenhafte Methoden zur Zwangsregulierung, und das ist ja ebenfalls noch etwas, was wenig bekannt ist, was das für die Frauen auch in der Nachkriegszeit dann bedeutet hat. Also keine Kinder haben zu können, weil ihnen die Nazis die Fähigkeit zu gebären genommen hatten, auf brutale Art und Weise.
Ja, nicht nur die ungewollte Kinderlosigkeit, sondern das Trauma.
Das Trauma an sich, der Sterilisierung, der Zwangssterilisierung. Und dann muss man eben sagen, tatsächlich in der Nachkriegszeit mit der Frauenbewegung ist enorm viel in Bewegung gekommen, mit der Frauengesundheitsbewegung ist wahnsinnig viel in Bewegung gekommen. Die Frauengesundheitsbewegung ist nicht nur im autonomen Bereich geblieben, sondern es gab viele Frauen, die dann selber Ärztinnen geworden sind, die sich eingesetzt haben für eine bessere Gesundheitsversorgung als Feministinnen, die Frauengesundheit in Wien etabliert haben, wie die Beate Wimmer-Puchinger. Sie war auf jeden Fall gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen eine ganz wichtige Pionierin in der Einrichtung von Frauengesundheitsorganisationen. Also, dass wir das FEM haben, Frauengesundheit und Männergesundheit, überhaupt ein Thema ist und dass es da eigene Beratungseinrichtungen gibt, Anlaufstellen gibt, das ist schon der Frauenbewegung zu verdanken und jenen Politikerinnen, die das aufgegriffen haben.
Ja, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, gibt es die Frauenbewegung heute noch,
ja,
und in welcher Form?
Es ist tatsächlich so, dass die Frauenbewegung heute, wie vieles andere auch, diverser denn je ist. Also ich bin keine Feministin der ersten Stunde. Ich bin eher eine, die das Gefühl gehabt hat, jetzt bin ich zu spät gekommen zur wirklich spannenden Zeit der Frauenbewegung. Aber ich bin ganz sicher eine der ersten, die erste Generation, die von all den Errungenschaften ganz massiv profitiert hat. Und mein Leben hätte ohne die Frauenbewegung ganz anders ausgesehen. Mhm. Das ist mal das eine. Das andere ist, die Frauenbewegung hat sich diversifiziert, nützt natürlich die Online-Medien, weil das tatsächlich kostengünstiger ist, weil das für jede zugänglich ist. Und weil wir diverser sind, haben wir natürlich unterschiedliche Anliegen, unterschiedliche Gruppierungen, auch unterschiedliche feministische Theoriestränge, denen wir folgen, die uns die Diskriminierung erklären, wobei ich schon den Eindruck habe, dass momentan sehr wohl Konsens ist, dass die Intersektionalität als feministische Theorierichtung sich durchaus gut durchgesetzt hat und von vielen vertreten wird. Also die Überschneidung unterschiedlicher Diskriminierungsformen an bestimmten Kreuzungen, deswegen Intersection, also wo sich verschiedene Diskriminierungsformen treffen können und nicht nur zu einer Verletzung, sondern zu mehreren Verletzungen führen. Also als schwarze Frau, als homosexuelle Frau, als Transfrau, als Interperson muss ich ganz andere Diskriminierungen erfahren und vielfach Diskriminierung. Das hat die Frauenbewegung, das prägt sie sicher und das macht den Eindruck, wie wenn es keine Frauenbewegung gäbe. Wie wenn wir viele verschiedene Frauenblasen haben, die unter sich das eine oder andere thematisieren. Tatsächlich gibt es eine aber untereinander sehr gut bekannte und vernetzte Frauenbewegung, also in Wien im Speziellen. Die Frauenbewegung schafft es immer wieder, die Feministinnen schaffen es immer wieder, gewisse Dinge voranzutreiben, wobei ich dazu sagen muss, wir haben seit über 20 Jahren eine rechtskonservative Regierung. Wir haben bis hin zu rechtspopulistisch, die immer antifeministisch gewesen ist, sowohl die ÖVP als auch die FPÖ. Wir haben international den Aufstieg sehr vieler toxischer, autoritärer Männer, von Orban bis in die Niederlande jetzt vor kurzem, über Trump, über Bolsonaro, Also diese ganzen unglaublich, also meiner Ansicht nach gefährlichen bis hin zu kriminellen Männer, die in Führungspositionen an höchster Stelle sind, die es geschafft haben, die sozialen Medien für sich so zu nutzen, wie das damals auch Hitler mit dem Radio tun konnte, um Wahlen zu manipulieren, um Menschen zu manipulieren und dann in diese Herrschaftspositionen zu kommen. Und die Feministinnen auch in Österreich hatten alle Hände voll zu tun, das, was wir bis in die 90er Jahre erkämpft haben, zu erhalten oder Rückschläge abzuwehren. Und das ist uns ziemlich gut gelungen, würde ich sagen. Bis auf wenige Ausnahmen. Aber in Österreich gab es ganz verrückte und absurde Überlegungen und Ansinnen. Und das ist im Großen und Ganzen gut zurückgewiesen worden von den Frauen. Und sie sitzen in der Gewerkschaft, sie sitzen in der Arbeiterkammer, sie sitzen auch in der ÖVP, auch wenn das schwieriger geworden ist zu Kurzzeiten. Auch wenn die ÖVP-Frauen jetzt nicht mehr so ansprechbar sind, aber die erleben ja auch Diskriminierung, die erleben auch die gläserne Decke, an der sie anstoßen, die erfahren auch sexualisierte Gewalt. Also da gibt es immer wieder auch Offenheit, miteinander zu reden. Aber wir haben gesamtgesellschaftlich und gesamtpolitisch eine Situation, wo es polarisiert, wo Gespräche abgebrochen werden, wo die gemeinsame Ebene nicht gesehen, nicht gehört, geleugnet wird, absichtlich zerstört wird. Und das wirkt sich natürlich auch auf eine Frauenbewegung aus, ist klar. Trotzdem muss ich sagen, ich kenne sehr viele Feministinnen aus der autonomen Szene, ich kenne sehr viele junge, verschiedene Zugänge. Wir haben auch Generationenkonflikte innerhalb der Frauenbewegung, auch das ist nicht neu, das hat jede politische Bewegung. Trotzdem, da zitiere ich einen Mann, mit dem ich gesprochen habe, einen Vertreter des Instituts VIDC, bei der letzten Veranstaltung zu feministischer Außenpolitik, der gesagt hat, es ist offensichtlich immer noch so, dass Feminismus die größte transformatorische Kraft hat. Und ich würde das unterstützen, dass Feminismus und die feministische Bewegung international, die ja sehr stark ist, gute und richtige Antworten auf die multiplen Krisen hat, die wir heute haben. Wir haben eine ganz starke feministische Position. Also wir haben eine Annalena Baerbock, die nach Schweden, 2014 hat Schweden das erste Mal gesagt, sie machen eine feministische Außenpolitik, jetzt macht das Deutschland und viele andere Länder, haben es zumindest auf der Agenda, auch wenn die Männer nicht verstehen, was das ist.
Ja.
Ja, keine Ahnung, weil das ist ja das, was mich immer wieder schockiert, wie wenig feministisch gebildet die Männer sind und wie sie sich weigern, die unglaublich guten theoretischen wie praktischen Erkenntnisse der Frauenbewegung anzuerkennen. Und zwar in allen Bereichen, also in allen akademischen Feldern wie in den praktischen Berufsfeldern. Also ich sehe sehr wohl eine Frauenbewegung, ich sehe sie stark, ich sehe sehr viele junge Nachkommen, die Gender Studies studieren, die, finde ich, viel besser argumentieren können als wir Alten. Also ich zähle mich jetzt schon ein bisschen zu den Alten, auch wenn ich damals zu spät gekommen bin. Ich glaube, also ich sehe schon eine ungeheure rhetorische Kompetenz, einen theoretischen Hintergrundwissen. Also das ist wahnsinnig toll, wie auch junge Männer, die durch die Gender Studies gehen oder sich da durchaus damit beschäftigen, wie die sich damit auseinandersetzen, bei allen patriarchalen Resten, Hoppalas, hegemonialen Rückenwind, den sie haben und den sie nicht hergeben. Bei aller Faulheit im Haushalt und bei der Kindererziehung, aber trotzdem, es gibt immer wieder engagierte Männer, die zumindest es versuchen. Also das denke ich mir, da tut sich sehr wohl was. Ich bin davon überzeugt und auch ältere Frauen kommen bei meinen Stadtspaziergängen zu mir und sagen, wo kann ich mich engagieren? Die Hoffnung, dass man da eine Partei findet, wo man sich einfach einschreibt und dann hat man was für den Feminismus getan, so ist es nicht. Und meine Antwort ist darauf, gründen Sie einen eigenen Verein, machen Sie Ihr eigenes Ding und vernetzen Sie sich dann mit den anderen. Und das ist zum Beispiel jetzt mit den feministischen Alleinerzieherinnen gelungen, die sich zusammengeschlossen haben. Das würde ich mir verstärkt und vermehrt auch von den Hebammen wünschen. Auch da vermehrtes feministisches Bewusstsein und Geschichtsbewusstsein, da gibt es viel zu lesen aus den 70er, 80er Jahren. Auch da die Überschreitung der Geschlechterrollen, also du hast ja in einer deiner Fragen auch hineingeschrieben, wie ich zu männlichen Hebammen stehe.
Ja, genau, weil also dass es möglich ist, ist ja schon länger so, aber die Studiengangsleiterinnen haben halt keine Männer aufgenommen und jetzt seit kurzem ist es so, dass eben die Studiengangsleiterinnen ab und zu doch einen Mann auch im Ausbildungsjahrgang haben.
Also ich zitiere hier eine Hebamme, die war beteiligt an den Reformen der Hebammenausbildung Anfang der 90er Jahre. 1993 ist ja die Hebammenausbildung neu aufgestellt worden. Und da ist mir die Argumentation sehr einleuchtend erschienen. Ich muss nicht selbst geboren haben, um eine gute Hebamme zu sein. Das ist mal der erste Punkt. Es gibt viele Frauen, die nie ein Kind bekommen haben, aber ausgezeichnete Hebammen sind. braucht diese Selbsterfahrung nicht. Es ist hilfreich, es ist unterstützend, aber es muss nicht sein, um gut zu sein. Es gibt viele Frauen, die Männern mehr vertrauen als Frauen. Auch da wieder feministische Zugänge zur Frauenheilkunde gehören verpflichtend in die Ausbildung, zumindest in die Nachbildung, in die Fortbildung, weil das einen anderen Blick auf die Frauenkörper gibt. Was heißt feministische Ausbildung? Das heißt Wissen über Frauengeschichte, über Hebammengeschichte, Wissen über die an Männern ausgerichteten Gesellschafts-, Bildungs- und Herrschaftsstrukturen. Auch in der Medizin, auch im eigenen Feld der Hebammenausbildung. Selbstreflexion, auf welche Weise reproduziere ich, ohne dass ich es merke, patriarchale Verhaltensweisen oder habe ich es selbst übernommen, um bestehen zu können in einem männerdominierten Berufsfeld, was ja eine legitime Strategie ist, um weiterzukommen. Das darf man ja nicht jetzt einfach so vom Tisch wischen und sagen, du darfst nicht männlich-patriarchal agieren, weil wenn das meine einzige Chance ist, im Beruf zu bestehen, werde ich das vielleicht tun. Und wenn das mir nicht entspricht, die Dumme, die Unwissende oder die den Mann Anbetende zu geben. Also es gibt ja verschiedene Strategien der Frauen, mit patriarchalen Strukturen umzugehen. Meiner Ansicht nach ist jede für sich ein Stück weit legitim. Aber eben, wenn es reflektiert ist, also wenn man darüber nachgedacht hat, das setze ich jetzt gezielt ein, weil eine andere Chance habe ich nicht, um da weiterzukommen. Ja? Ja. Wenn ich es einfach mache und mich dabei wahnsinnig emanzipiert halte und nicht drüber nachgedacht habe, dann wird es für mich ein Problem. Frau sein ist kein feministisches und politisches Programm. Nur weil ich eine Frau bin, bin ich nicht emanzipiert, bin ich nicht feministisch, bin ich nicht herrschaftskritisch, bin ich nicht politisch. Das ist eine Haltung, die ich mir aneignen kann und sollte, meiner Meinung nach. Aber nur weil ich als Frau lebe, habe ich noch lange keinen Blick für die Benachteiligung als Frau. Selbst wenn ich sie erlebt habe, habe ich noch lange nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Das ist eine politische und eine Bewusstseinshaltung, die ich einnehmen muss und wo ich mich bilden kann und aus meiner Sicht soll. Ja? Um die Kontinuität zu brechen, dass Frauen einfach aufgrund des Körpers, in dem sie geboren sind, eklatante Nachteile erleiden, Gewalt erleiden, dass das Geschlecht immer noch ein Platzanweiser in der Gesellschaft ist. Schlechtere Lebenschancen, schlechteres Einkommen bedeuten, schlechtere Bildung bedeuten, mehr Hürden, mehr Belastung. Also das, meine eigene Geschlechtserfahrung, sage ich immer, ersetzt noch nicht die feministische Bildung und den Blick von außen auf die Verhältnisse. Da hilft Feminismus sehr gut.
Jetzt war ja gerade der Roses Revolution Day, wo es um Gewalt in der Geburtshilfe geht. Glaubst du auch, dass diese Gewalt, die Frauen im Kreißsaal oft erleben, auch ein gesellschaftspolitisches Thema ist?
Also prinzipiell glaube ich, dass patriarchale Strukturen immer gewalttätig sind. Um ihre Macht zu erhalten, wenden sie alle Arten von Gewalt an, symbolische, sprachliche, körperliche, strukturelle Gewalt. Das ist den männergeprägten Herrschaftsverhältnissen sozusagen immanent. Das ist jetzt nicht überraschend. Was aber klar ist, ist, wenn die Frauen sich nicht organisieren, wenn die Frauen kein politisches Bewusstsein haben, wenn die Frauen sich nicht zusammenschließen, wenn sie nicht aufstehen, dann ist der Gewalt Tür und Tor geöffnet. Wenn wir vereinzelt sind, wenn jede glaubt, im individualistischen Gedanken, der ja eigentlich ein schöner ist, die individuelle Selbstverwirklichung und die individuelle Weiterentwicklung, das ist ja nichts Schlechtes. Aber wenn der Individualismus heißt, du brauchst keine anderen, du schaffst das alleine, du musst dich nur gut genug anstrengen, du musst nur gut genug sein. Also diese neoliberalen Ideologien, die wir ja in den letzten 20, 30 Jahren tagtäglich überall gehört haben, in allen Medien, in allen Zeitungen, in allen Gesprächen, in allen Diskussionen. Das ist das große Problem. Die Vereinzelung der Frauen, die Fehlinterpretation von Individualismus. Und wenn die Frauen der Gewalt und den gewaltförmigen Strukturen nichts entgegenhalten, greifen die natürlich Platz und Raum. Und werden immer mehr und gibt keine Konsequenzen, es gibt keine Folgen, es gibt keine Öffentlichkeit, es gibt keinen öffentlichen Protest. Ich polemisiere jetzt, weil ich weiß, dass es all das gibt. Aber je mehr und je stärker die Frauen organisiert sind, umso weniger kann das passieren. Je mehr sie nach außen gehen und darüber sprechen. Es gibt ja diesen Satz, der mich auch sehr berührt hat, weil ich habe über meine eigenen Verletzungen und meine eigenen Gewalterfahrungen rede ich selten bis gar nicht. Und der Satz, euer Schweigen nützt euch nichts oder unser Schweigen nützt uns nichts, der ist sehr richtig. Und gleichzeitig kann ich aber nur sprechen, wenn ich eine schützende Gemeinschaft um mich herum habe. Wenn ich nicht nachher einen Shitstorm kriege und ein Mobbing und meinen Job verliere und ausgegrenzt werde. Also Sprechen ist immer auch ein Risiko. Gerade Sprechen über Machtverhältnisse ist ein Risiko. Auch dazu brauche ich wieder die Gemeinschaft, die mich schützt, die mich berät, die hinter mir steht. Und das, denke ich, ist in den, das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung und ich will es auch gar nicht generalisieren, weil das stimmt nicht für alle gesellschaftlichen Bereiche und auch nicht für alle gesellschaftlichen Blasen und Gruppen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Individualismus sehr gegriffen hat, das neoliberale Selbstoptimierungskonzept. Und der Versuch, alle feministischen Erfolge und Tendenzen zurückzudrängen durch die Rechtspopulisten und die bürgerliche Rechte. Es sind ja ganz viele Bürgerliche in Österreich in teilweise sogar rechtsextreme Sphären gerückt. Und das ist problematisch. Und dann gibt es Kontinuitäten, die nie gebrochen wurden, nämlich der ungeheure Einfluss der katholischen Kirche und der religiösen Gruppen auf Frauen. Und da nehme ich jetzt keine religiöse Gruppe aus. Die Katholiken nicht, die Juden nicht, die Protestanten nicht, die Muslime nicht und alle Abwandlungen in jeder dieser Richtungen. Also da ist mit der Verunsicherung, die so allgemein um sich gegriffen hat, durch die Erkenntnisse und das, was man alles im Internet sehen kann, hat schon auch meiner Ansicht nach dazu geführt, dass die Menschen sich wieder auf scheinbar alte Werte zurückbesinnen und die sind oft auch antifeministisch und gegen Frauen, diese alten Werte. Aber sie geben Halt.
Würdest du sagen, Religion ist Gift für Feminismus?
Nein, würde ich nicht sagen. Wir haben auch innerhalb der Religionen feministische Bewegungen. Das ist kein Widerspruch, das geht. Also ich will jetzt keiner Frau Spiritualität absprechen, ich will das auch nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Wir brauchen das manchmal, manche Personen brauchen das. Ich halte mich an den Menschenrechten und an der Philosophie fest und an der feministischen Philosophie. Andere halten sich an Spiritualität oder Religiosität fest. Ich finde, das sind alles legitime Mittel zur Lebensbewältigung. Aber die Art und Weise, wie die Organisationen mit Frauen umgehen, das ist zu kritisieren. Das kritisiere ich ja auch an Parteien, auch wenn sie noch so fortschrittlich sind und noch so profeministisch und noch so links, haben sie ihre patriarchalen Strukturen und Reste und das kritisiere ich dann genauso. Mhm. Also ich würde Religion und Feminismus nicht in einem totalen Widerspruch sehen. Es gibt feministische Musliminnen, es gibt feministische Katholikinnen, es gibt feministische Jüdinnen und die haben ihre Kritik von innen heraus formuliert und die haben den Anspruch, dass ihre Religionsinstitutionen feministischer und frauenfreundlicher und frauenanerkennender werden. Und das ist halt in verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen historischen Momenten, mal mehr, mal weniger. Und wir haben jetzt einen historischen Moment, wo sehr viele Menschen sich wünschen, dass wer stärker die Probleme löst, dass es einfache Lösungen für diese vielen gibt, dass das komplexe Denken ist anstrengend, ist auch schwierig. Es ist ja auch für Leute, die komplexes Denken gelernt haben, mitunter zum Verzweifeln. Und trotzdem, glaube ich, sind alle diese Wege okay und der Austausch ist wichtig. Also ich habe durchaus viele religiöse Freundinnen und Bekannte und Mitstreiterinnen und wir werden uns in manchen Dingen natürlich nicht einig, aber auch das ist eine Form von feministischem Respekt. Über die Herrschaftsstrukturen in der jeweiligen Lebenswelt der anderen offen, intensiv, streitbar, leidenschaftlich zu diskutieren, aber die andere auch zu respektieren und nicht der Dummheit zu beschuldigen oder der Unbelehrbarkeit oder dass man sie bevormunden muss durch mein Wissen ist besser als dein Wissen. Nein, also das wäre ja total undemokratisch.
Das wäre undemokratisch.
Das wäre auch unfeministisch. Also feministische Hetze gegen Frauen mit Kopftuch ist für mich nicht machbar.
Ja.
Ist nicht feministisch. Und ich habe, während die Debatten um das Kopftuch waren, habe ich gesagt, wenn das jetzt Feminismus ist, dann bin ich heute nicht mehr Feministin. Mhm. Und da ist natürlich dann auch das Konzept der Intersektionalität sehr wichtig, weil die diesen verschiedenen Dingen Raum gibt und Erklärungsmodelle anbietet. Und ich sage jetzt gar nicht, dass es nicht mich auch irritiert hat, wenn Frauen voll verschleiert durch die Stadt gehen und dass ich nicht auch Irritationen habe oder jetzt mit der jungen Generation mir denke, und wie wende ich jetzt in der Praxis tagtäglich das Flinter-Konzept an? Was heißt das? Was heißt das für meine Arbeit? Darf ich meine Frauenspaziergänge noch Frauenspaziergänge nennen oder sollte ich sie Flinter-Spaziergänge nennen?
Eine kurze Begriffserklärung. Flinter steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender-Personen.
Also solche Überlegungen habe ich dann natürlich auch und dann muss ich eine Entscheidung treffen, warum sie immer noch Frauenspaziergänge heißen.
Ja. Und warum heißen sie immer noch Frauenspaziergänge?
Ja, weil ich der Meinung bin, dass das das ist, was alle Flinter-Personen vereint. Die Dimension des Frauseins. Ob das jetzt Frau, lesbisch, Interperson, Agender, Trans, Non-Binary betrifft. Aber die Zuschreibung als Frau oder die Vormundung als Frau bedeutet immer Diskriminierung, Verletzung, Benachteiligung. Also dieses Frausein in dieser allumfassenden Form von Flinter ist immer noch unsere gemeinsame Basis. Das ist ja das, wogegen wir kämpfen.
Aber eine Frage hätte ich noch, nämlich: Wie feministisch ist heute noch das Kinderkriegen?
Sagen wir es mal so. Ja. Mutterschaft kann zu feministischem Bewusstsein führen.
Das ist gut, ja.
Ja? Mhm. Das finde ich gut. Weil tatsächlich, wenn Frauen Kinder kriegen, merken sie, dass die auch noch so emanzipierten Partner gar nicht emanzipiert sind, dass sie weder Haushalt noch Care-Arbeit übernehmen und übernehmen wollen in dem Ausmaß, in dem es erforderlich wäre. Und das ist immer wieder enttäuschend und schwierig für die Frauen und das kann sie feministisch machen. Nämlich die Wut macht sie dann feministisch, weil die Jungs vollmundig behauptet haben, sie werden alles teilen und es dann doch nicht tun. Mutterschaft an sich, denke ich, ist eine große Herausforderung. Wir verlieren ja vorübergehend mit der Schwangerschaft und auch mit dem Stillen die Kontrolle über unseren eigenen Körper. Ich halte das aber für eine schwierige, aber unbezahlbar spannende Erfahrung, nicht alles rational kontrollieren zu können. Sehr ähnlich der Sexualität, weil die Sexualität ist ja immer gesellschaftlich überformt worden, weil sie einen Kontrollverlust bedeutet. Wenn mich jetzt junge Frauen fragen, soll ich heutzutage noch ein Kind kriegen, ist das feministisch, ein Kind zu kriegen, dann kann ich ihr die Entscheidung natürlich überhaupt nicht abnehmen und will ihr da gar nichts einreden. Aber für mich war das eine der feministischsten Erfahrungen, die ich jemals hatte. Mhm. Weil ich einerseits mit der Geschlechterfrage in der eigenen Partnerschaft beschäftigt war, mit der Solidarität der Frauen untereinander. Ich war Alleinerzieherin sehr bald. Ich habe mich da schon offensichtlich schneller eingefunden und die Frauen tun das auch. Irgendwer muss sich einfinden, man kann ja die Kinder nicht allein lassen. Mhm.
Aber ich glaube, das ist schon heute immer noch so, dass die Väter einfach genauso wie wir Frauen, uns fehlt ja genauso dieses Netz und diese Nachbarinnen und die Tanten, die es uns zeigen und die uns lange vorher schon gesagt haben, wie es geht, fehlt uns ja genauso. Aber ich glaube, den Vätern fehlt es einfach wirklich genauso. Ich glaube, dass die das gar nicht unbedingt absichtlich machen, sondern die wirklich nackt dastehen.
Sie haben nicht gelernt, über ihre Gefühle zu reden. Sie haben nicht gelernt, mit anderen Männern, die schon die Erfahrung haben, sich auszutauschen. Was heißt Vater sein für dich? Wie geht's dir? Sie sind auch dann sehr bequem. Und die Macht der Männer ist das Nicht-Tun. Das ist mal die eine Ebene, das macht feministisch diese Auseinandersetzung. Spätestens dann wird die Beziehung feministisch, weil da wird dann um faire Arbeitsteilung, um Zeit, um wer kann was diskutiert. Es wird auch darum diskutiert, wer kann das Kind besser betreuen. Da glauben die Frauen, die Expertinnen zu sein. Und das ist eine feministische Lernerfahrung, draufzukommen, dass es nicht nur eine Form gibt, mit einem Kind umzugehen, sondern dass auch Männer mit den Kindern umgehen können, aber das halt ganz anders machen, als ich das mache. Mhm. Und das eine Bereicherung für die Kinder ist, dass sie viele verschiedene Erwachsene haben, die ganz unterschiedlich mit demselben Ding umgehen. Auch das ist eine feministische Erfahrung. Mhm. Ich bin nicht durch den Körper und durch die Natur eine ausgezeichnete, allwissende Mutter. Das ist aber der Müttermythos, der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden uns weitergegeben wird. Mhm. Es gibt durchaus sehr, sehr fähige Väter. Oder auch, um jetzt mal wegzukommen von dieser Mann-Frau-Geschichte, auch tolle Non-Binary-Menschen. Mhm. Es gibt wahnsinnig tolle Menschen, egal wie sie in der Gesellschaft zugeschrieben sind, egal wie sie dastehen, die wunderbar Kinder großziehen können.
Mhm, absolut, ja.
Und was das Stillen anbelangt, also die Tatsache, dass ich ein Kind gut versorgen kann mit meinem eigenen Körper, trotz des, ich war auch froh, wie ich abgestillt habe. Ich habe mich auch wieder frei gefühlt, wie ich nicht mehr gestillt habe.
Ja, das kann ich auch.
Aber ich würde diese Nähe, diese Ruhe, man muss ja runterkommen, und diese Beziehung zum Kind, die während dem Stillen entsteht, die will ich nicht missen. Mhm. Also die entsteht natürlich auch, wenn man ihnen einen Flaschall gibt, weiß ich auch. Ja. Mhm. Ja, also das ist mal diese Körperebene und natürlich in der Erziehung. Wie erziehe ich ein Kind zu einem richtigen Mädchen, zu einem richtigen Buben? Mhm. Wie erziehe ich das Kind, dass beide Geschlechter, alle Geschlechter, die ganze Vielfalt der Geschlechter eine Lebensmöglichkeit ist? Welche Spielsachen gebe ich den Kindern? Was für eine Fähigkeit fördere ich bei allen Kindern? Und wenn die ganzen Spielwarenläden in rosa und hellblau eingeteilt sind, die ganzen Kleider in rosa und hellblau, es ist ja unmöglich, heutzutage schlechter als noch in den 90er Jahren, nicht rosa und nicht blaue Kinderkleidung zu bekommen. Also das ist ja empörend. Ja? Aber das ist Gender Marketing. Mhm. Und je größer die Kinder werden, umso mehr kann man mit ihnen darüber diskutieren. Und das ist dann eben die große feministische Aufgabe, den patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken, mit und gemeinsam mit den Kindern. Und im Gespräch zu bleiben und während man darüber redet, über Gerechtigkeit, über Demokratie, über Antidiskriminierung zu sprechen, über Beteiligung an der Gesellschaft, über die Gestaltbarkeit von Gesellschaft, dass wir nicht ausgelieferte Opfer einer Gesellschaftsstruktur sind, sondern dass wir sie tagtäglich gestalten können, dass wir unsere Geschlechterrolle gestalten können, dass ein Bub ein Kleid anziehen kann, aber nicht muss, das ist auch feministisch, nicht in feministische Klischees verfallen.
Ja.
Also offen bleiben und beweglich bleiben. Und insofern finde ich, kann Elternschaft ein wirklich feministisches Projekt sein und wirklich feministisch sein. Weil eben wir dann im Großziehen der Kinder ganz viele Erfahrungen machen mit Herrschaftsstrukturen, mit Machtstrukturen. Und weil wir unsere Kinder lieben, sie davor schützen wollen, ihnen Handwerkszeug in die Hand geben wollen. Wie geht man mit solchen Machtstrukturen um? Wie kannst du dich gut wehren? Wie kannst du dein Leben gestalten nach deinen Vorstellungen? Wie findest du Gleichgesinnte? Wie schließt du dich mit anderen zusammen? Wie sieht ein erfülltes Leben aus mit vielen verschiedenen Fähigkeiten? Die ganze Bandbreite der Fähigkeiten, die die Kinder haben, ihnen zu ermöglichen, das ist, finde ich, ein hochfeministisches Projekt. Und wenn das Mädchen Pferde reiten will und alles in Rosa haben will, why not? Aber ihr auch anbieten oder ihr zeigen, dass es ganz viele andere Fähigkeiten gibt, die wir brauchen, in einer Welt wie dieser umzugehen und zu überleben und unsere Beziehungen gut zu leben. Also in diesem Sinne, Feminismus war immer ein demokratisches und ein offenes Konzept. Und warum sollte das Leben an sich, nämlich Kinder zur Welt bringen, Leben schaffen, Leben großziehen, Leben erhalten, nicht feministisch sein?
Schön. Dankeschön. Das war doch ein schöner Schlusswort.
Gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort.
Genau. Ja.
Vielen Dank, Petra, dass du bei mir Gast warst im Podcast. Sämtliche Links zu den Themen heute stelle ich euch in die Shownotes, auch den Link zur Website von Petra, wo man auch zu ihren Frauenspaziergängen kommt. Das war heute eine Folge zum viel drüber nachdenken, philosophieren und diskutieren.